Wir schließen heute das Thema der sogenannten kleinen Propheten ab. Das hat uns jetzt über einige Monate beschäftigt. Wir haben gesehen, dass nichts an diesen Propheten klein ist, außer der Umfang ihrer Schriften. Das waren große Propheten, aber sie haben wenig geschrieben. Ich möchte diesen Abschluss so machen, dass ich erstens einen Überblick gebe über das, was Propheten im Alten Testament für eine Aufgabe haben. Zweitens dann zu schauen, wie sie auftreten. Dann schauen wir uns drittens den großen Propheten Mose an und den noch größeren, den Propheten wie Mose, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Und viertens kommt dann das Thema die Revolution. Dazu verrate ich jetzt noch nichts, da könnt ihr gespannt sein auf den kurzen Schluss der Predigt, die Revolution. Der erste Teil ist also die Aufgabe der Propheten. Hier ist es hilfreich, wenn wir uns das Wort anschauen oder Worte anschauen, die es für Propheten gibt. Unser deutsches Wort Prophet kommt aus dem Griechischen. Der zweite Wortteil von Prophet, also Phet, ja, bedeutet sprechen, verkündigen. Der erste Wortteil bedeutet pro. Ja, das wissen wir. Seit dem zweiten Jahrhundert heißt pro voraus. Und so verstehen wir heute Propheten als solche, die etwas voraussagen. Aber das ist erst seit dem zweiten Jahrhundert. Vorher hieß pro etwas anderes, nämlich hervor. Hervorsagen. Propheten sind also nicht unbedingt die, die die Zukunft voraussagen, ja, prophetisch, wie man so sagt, sondern die, die etwas hervorsagen, was Menschen auf natürlichem Wege nicht sehen können. Und das bezieht sich bei den Propheten im Alten Testament ganz viel auf die Gegenwart. Da ist auch Zukunft dabei, aber vor allem ist es doch die Gegenwart. Da kennt mich jemand ganz genau. Dankeschön. Also bei Propheten geht es um ein Hervorsagen dessen, was in der Gegenwart liegt, was aber Menschen nicht blicken, ja, sozusagen. Im Hebräischen gibt es natürlich viel mehr Worte für Propheten und die sind natürlich auch noch viel wichtiger. Griechisch ist ja erst die zweite Sprache. Und da wollen wir mal schauen. Das erste ist wahrscheinlich das älteste Wort für Prophet und das bedeutet Seher. Seher, einer, der etwas sieht und der von Samuel, da habe ich jetzt die Bibelstellen, wenn es klappt, heißt es in 1. Samuel 9,9, dass da steht, der Herr ließ Samuel zu Silo immer wieder sehen, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo, interessant jetzt, durch sein Wort. Und Samuels Wort erging an ganz Israel. Hören und Sehen sind da kein Widerspruch. Gell? Diese Stelle steht dann in Samuel 3, 21. Samuels Wort erging an ganz Israel. Dass Gott seine Propheten etwas sehen lässt, das ist auch für die fast alle, aber für viele andere Schriftpropheten typisch. Bei Jona nicht so, aber bei den anderen ist es typisch. Gott lässt sie etwas sehen. Andere Bezeichnungen, die auch zusammen verwendet werden können für Prophet, ist ein Mann Gottes. ein Wächter oder ein Bote des Herrn oder auch ein Mann des Geistes. Das sind auch Worte für Propheten. Entscheidend ist dabei, ein Prophet weiß, ich bin an Gott gebunden und stehe ihm zur Verfügung. Ein Prophet empfängt das Wort Gottes und gibt es direkt weiter, oft mit dem Spruch, so spricht der Herr. Das Wort ist damit das Entscheidende vom Propheten, das Wort. Das ändert sich später, aber das ist ein entscheidendes Moment. Gott selbst legt sein Wort dem Propheten in den Mund. Wenn der Prophet spricht, dann spricht er nicht als Sprachrohr des Königs, da kommen wir gleich noch drauf, nicht als Sprachrohr des Königs, sondern er spricht zum ganzen Volk als Sprachrohr Gottes. Und das ganze Volk merkt, wir haben es hier eigentlich mit Gott zu tun. Das sind sehr nüchterne Beschreibungen. Ja, man muss sich die wahren Propheten als sehr nüchterne Menschen vorstellen, ohne jedes spirituelles Gehabe, ohne Klimborium auf Schwäbisch. Ja. Und damit sind wir dann schon beim zweiten Punkt, nämlich bei der Frage, na, heute haben wir es nicht so miteinander. Kannst du eins weitermachen, sorry. Ja, das Auftreten der Propheten. Natürlich gab es in Israel nicht nur diese nüchterne Art von Propheten, das waren eben die, von denen wir jetzt gehört haben, sondern Israel war ja im Umfeld von den Religionen in Kanaan auch bestimmt, nicht die Religion, aber die sind Haustür an Haustür haben die mit denen gelebt. Und das wesentliche Element bei den kananäischen Propheten war die Ekstase. Ekstase. Ekstase bedeutet wörtlich, jemand ist außer sich. Also außer sich, wo ist er denn? Und das beschreibt das ähnliche, auch griechische Wort, Enthusiasmus. Ein Enthusiast, wo ist der? Wörtlich, der ist in der Gottheit, außer sich selbst und in der heidnischen Gottheit drin, mit ihr eins. Wie macht er das? Wie kommt er dahin? Da hat er Methoden dafür. Das ist die Trance, also ein erweiterter Bewusstseinszustand. Das ist die das Verschwimmen von Ich und Nicht-Ich, man spricht auch vom Kontrollverlust, bei der Ekstase ganz besonders, oder man spricht von Wachbewusstsein. Diese Art von Propheten gibt es auf der ganzen Welt, nicht nur in Kanaan. Wie kommen die dahin in diesen erweiterten Wachzustand? Singen, etwa durch Sachen, die man immer wiederholt und wiederholt und wiederholt, sogenannte Chants oder Mantras, ja. Musik, vor allem sehr rhythmische Musik, zu der auch getanzt wird mit Trommeln und so. Und so kommt man in Ekstase. Da ist jetzt die Frage, kann man Propheten machen? Die heidnischen Religionen sagen ja, da gibt's Methoden, wie man Propheten machen kann. Und es funktioniert bei denen auch. Bis heute glauben auch Christen in bestimmten Frömmigkeitsstilen, dass man das auf Workshops lernen kann, wie man prophezeit, wie man Prophet wird. Es gibt Prophetenschulen und Prophetenworkshops. Ja, man kann das machen. Ich bin da sehr vorsichtig. Man nannte das damals anders. Es gab auch von Anfang an solche Workshops. Im Alten Testament wird uns von denen berichtet, aber die hießen eben anders. Die hießen so Prophetenjünger und Prophetengruppen. Da gab es solche vom Königshaus und solche vom Tempel angestellten Berufspropheten. Jetzt eins weiter bitte. Die wurden dafür bezahlt, die nahmen Geld dafür, dass sie prophezeiten, ja. Und dafür werden sie von den Schriftpropheten, auch von den kleinen Propheten, Micha und Amos, scharf kritisiert. Ja, also der Micha 3, Vers 5, der sagt, das sind die Propheten, die mein Volk verführen, die da predigen, es werde gut gehen, wenn man ihnen zu fressen gibt. Wer ihnen aber nichts ins Maul gibt, dem predigen sie, es werde ein Krieg kommen. So einfach, gell? Kenne ich von irgendwoher. Amos wird einmal fälschlicherweise als bezahlbarer Prophet gesehen. Da sagt der König, geh du doch woanders hin und iss dein Brot dort und prophezei dort. Und der Amos sagt aber, hallo, das ist Amos 3, 12 bis 15, ich gehöre zu keiner bezahlten Prophetengruppe. Ich verdiene mein Geld anständig und in harter Arbeit, und zwar in zwei Berufen. Ich arbeite zwei Jobs. Ja, ich bin Hirte und ich bin Feigenzüchter. Ich bin kein bezahlter Prophet. Muss ich mir nicht gefallen lassen, ja. Dann gibt's das Wort von den Prophetenjüngern. Die haben sozusagen zusammengelebt in Jüngerschaften oder vielleicht auch Gilden, Prophetengilden. Die folgten ihrem Meister. Manche Gilden wurden direkt angestellt vom Tempel. Da spricht man dann von Kultpropheten. Da kommen die Leute in den Tempel und lassen sich das Orakel geben. Das war damals üblich. Und dann gab es auch die Hofpropheten. Die wurden vom König angestellt und bezahlt. Zum Beispiel Nathan, Gad und dem König David. Gute Sache, der war, obwohl er ein Hofprophet war, der Nathan, war der doch sehr unabhängig von David und hat ihm die Leviten gelesen, sozusagen. Psalm 51 haben wir ja vorher gebetet, da entstand dieses Gebet dann. Oder wir denken an die 400 Baalspropheten oder Priester, das waren auch Propheten unter Ahab. Das war auch solche, bloß von der falschen Sorte. Weiter eins bitte. Jetzt ist es so, dass man das nicht einfach so voneinander trennen kann. Auch wahre Propheten sammelten sich in Jüngerschaften. Auch bei wahren Propheten kommt es manchmal zu einer Art Kontrollverlust. Ja, die müssen was machen, was sie eigentlich nicht wollen. Da klagt der Jeremia 20, Vers 7, Herr, du hast mich nicht überredet, wie Luther sagt, viel zu zahm. Du hast mich überwältigt und ich habe mich überwältigen lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen, aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Die Regel ist es bei wahren Propheten nicht. Wir lesen auch bei Elisa, das ist so ähnlich, die Hand des Herrn kam über mich. Ja, das ist auch so ein Überwältigtsein. Wann ist das passiert bei Elisa? Interessant jetzt. Er weissagte, als ihm Musik aufgespielt wurde. 2. Könige 3, 15. Das ist so ähnlich wie bei den heidnischen Propheten. Ich sage mal so ähnlich. Man kann die Grenzlinie nicht so ziehen. Es gibt jetzt ein paar wichtige Unterscheidungsmerkmale. Was ist ein wahrer Prophet? Erstens, biblische Propheten wissen nichts von ekstatischem, formlosem Gestammel, sondern sie reden klar verständliche Worte, die jedermann verstehen kann. die haben auch keine geheimnisvollen magischen Formeln und Getue, das überlassen wir den Heiden, das Gestammel. Ja, Hokus Pokus, sagen wir auf Deutsch. Das haben die biblischen Propheten nicht. Zweitens, und da brauche ich noch mal eine Folie dann, ihr einziges Merkmal ist das Wort, nur das Wort, aber es ist ein besonderes Wort, nämlich das mächtige Wort des allmächtigen Gottes, das Neues schafft und wie man in Jesaja 40, Vers 8 liest, das aufsteht. Ja, das Gras verdorrt, das sind die Menschen. Aber das Wort Gottes steht auf in Ewigkeit. Das heißt, wenn von uns keiner mehr da ist, steht es erst auf. Das hat die Macht des erschaffenden Gottes. Zweites Merkmal. Drittes Merkmal. Es ist immer wieder so gewesen, dass Menschen zu Propheten kamen und sagten, gib mir ein Wort vom Herrn. Ja? Sie haben auch immer wieder gesagt, bitte bete für mich. Aber grundsätzlich, das sind große Ausnahmen, grundsätzlich ist es so, die Initiative liegt bei Gott. Also da ist nicht einer, der sagt, ich möchte jetzt mal prophetisch reden, ich gehe in den Workshop, damit ich es lernen kann, sondern die Initiative liegt bei Gott und es kommt meistens sehr unvermittelt, spontan. Nach Gottes Leitung wird gar nicht groß gesucht. Zack, ist einer Prophet. Manche sogar schon von vor der Geburt an berufen. Das wird nicht gesucht, ja, vor der Geburt. Das kann nicht von Menschen erzwungen werden. Ich sage mal vorsichtig, wenn es von Menschen erzwungen wird, durch irgendeine Technik, dann würde ich schon mal eine rote Leuchte sehen und vorsichtig sein, ja. Viertens. Propheten unterstehen dem Prophetengesetz. Das ist schon Folie 5. Mose 18 steht, das Prophetengesetz. Ich fasse zusammen. Erster Punkt vom Prophetengesetz ist eine Verpflichtung Gottes. Ich lasse mein Volk nie ohne mein Wort. Ich werde euch immer wieder Propheten geben, die mein Wort sagen. Erster Punkt, Prophetengesetz. Zweiter Punkt, Gott allein beruft Propheten. Da gibt's keine Erbfolge und keine Sukzession, kein apostolisches Prophetentum. Ja, Vorsicht, nichts dergleichen. Gott beruft sich, wen er will, wann er will, wozu er will. Wann er will heißt, das ist der dritte Punkt, Propheten sprechen immer nur für eine bestimmte Zeit. Und eine bestimmte Zeit lang, das ist kein Amt auf Lebenszeit. Und der vierte Punkt, Gott erweckt sich immer wieder neue Propheten. Jetzt kommen wir zur nächsten Folie und zum nächsten großen Thema, der Prophet wie Mose. Also Mose war der Prophet Israels schlechthin. Einzigartiger Prophet. Wo redet der, wo hatten der seine Bücher, wo redet der prophetisch? Ja, 1. Mose bis 5. Mose, das ist prophetische Rede. Erstaunlich über die Vergangenheit, ganz viel übers Jetzt und ganz wenig über die Zukunft und noch viel mehr. Jetzt bitte nächste Folie. Was macht ihn so einzigartig? Dass Gott ihn von Angesicht zu Angesicht kannte, 5. Mose 34. Von Angesicht zu Angesicht und weiter, dass er von Mund zu Mund mit ihm redete, nicht nur durch Visionen, der war mehr als ein Seher. Der hat so mit Gott geredet, das macht ihn einzigartig. Und dieser größte aller alttestamentlichen Propheten sagt, am Ende seines Lebens, bitte jetzt, prophetisch, jetzt über die Zukunft, er sagt voraus, 5. Mose 18, einen Propheten wie mich wird dir Israel, der Herr, dein Gott, erwecken aus deinen Brüdern. dem sollt ihr gehorchen. Woher wusste das Mose? Vers 18. Gott hat es ihm selbst gesagt: Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Nächste Folie bitte. Petrus und Stephanus bezogen dieses Wort auf Jesus. Ja, Apostelgeschichte 3 und später dann 7. Jetzt ist die Frage, worin war Jesus Prophet? Die Emmaus-Jünger, die beschreiben seinen Prophetendienst. In Lukas 24, Vers 19. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat. Die Evangelien sind voll davon, von seinem Wort und seinen Taten. Nächste Folie. Was war denn seine größte Tat? Jesus selbst hat sich nur an zwei Stellen als Prophet bezeichnet. Die eine Stelle ist sehr wichtig, Lukas 13, 33. Ich muss heute und morgen noch und am folgenden Tag noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Jesus, der Prophet wie Mose, ging den ganzen Weg, den Mose gehen wollte. Mose war bereit, den Weg zu gehen, dass er umkommt, aber er konnte und er musste diesen Weg nicht gehen. Das erinnert an die Geschichte von 2. Mose 31. Das Volk war ungehorsam und halsstarrig. Gott sagt, jetzt bringe ich sie alle um. Da bietet Mose sein Leben an, anstelle vom Volk Israel. Mose kehrte um, das Volk nicht, zum Herrn und sprach: Ach, dieses Volk hat eine große Sünde getan, sie haben sich goldene Götter gemacht. So vergib ihnen nun ihre Sünde, wenn aber nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Ich denke, das ist genau das, was den Mose zum größten Propheten gemacht hat. Vom Alten Testament. Und ich denke, dass das ist das, was Jesus auch zum größten Propheten gemacht hat überhaupt. Sein höchster prophetischer Dienst war eben diese Fürbitte bis hin zum, dass er sein Leben gibt. Dort am Kreuz, das war die Stunde seiner größten Ohnmacht und gleichzeitig seine größte Tat. Deshalb ist er ein Prophet wie Mose. Da steht alles auf dem Kopf, größte Ohnmacht und größte Machttat am Kreuz. Und damit sind wir am letzten Punkt, weil wenn sowas auf dem Kopf steht, dann haben wir es tatsächlich mit einer Revolution zu tun. Und das ist jetzt die Revolution. Das ist die Revolution des prophetischen Dienstes. Jetzt sind wir in der Gegenwart, fast. Diese Revolution des prophetischen Dienstes wurde in Joel 3 vorausgesagt. An Pfingsten wurde es Wirklichkeit. Für die erste Generation von Christen. Das ist auch für unsere Generation vorausgesagt. Aber ob es Wirklichkeit wird, ob es wirkt, das liegt an uns. An unserer Verantwortung. Ich lese jetzt den entsprechenden Text. Das ist schon eingeblendet, Joel 3, 1 bis 2. Nach diesem Und Petrus sagt nachher, das ist jetzt an Pfingsten. Nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, über alle Menschen, heißt das. Und eure Söhne und Töchter sollen prophetisch reden, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen, das heißt, die sollen Seher werden. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde, Sklaven und Sklavinnen, meinen Geist ausgießen. Das ist eine Revolution. Erstens, dass nicht nur einzelne Menschen Propheten sind, wie im Alten Testament, es waren immer nur ganz wenige, die gesalbt wurden, die als Propheten berufen und eingesetzt wurden. Nein, hier steht ausdrücklich die unfassbare Revolution. Alles Fleisch heißt alle Menschen. Zweite Revolution, dass nicht nur Männer Propheten werden, sondern auch Frauen sollen Prophetinnen sein. Drittens ist die Revolution, nicht nur Erwachsene, gell, der Jeremia sagt, ich bin ja noch gar kein richtiger Erwachsener, ich bin noch nicht verheiratet, ich kann nicht Prophet sein, Gott. Das ist Jeremia, es war klar, ein Jüngling wie Jeremia kann kein Prophet sein und war es doch. Aber hier heißt es jetzt ausdrücklich Kinder, Kinder sind da mit dabei. Kinderpropheten, da haben wir noch viel Luft nach oben. Manchmal tun meine Kinder an mir einen prophetischen Dienst tatsächlich, ja. Und ich schätze das, ich merke dann, so, jetzt ist Gott am Reden. Jetzt muss ich zuhören, auch wenn es meine Kinder sagen. Ja. Und viertens besteht die Revolution darin, dass alle Menschen ungeachtet ihres Standes vom Geist gesalbt werden. Knechte und Mägde, Sklaven und Sklavinnen, kein Klerus, kein Amt, keine Würde, selbst die Sklaven, wenn das keine Revolution ist. Nächstes bitte. Propheten wurden im Alten Testament persönlich berufen, als Einzelne berufen, gesalbt. Heute sind alle Christen mit dem Geist gesalbt. Nehmt hin den Heiligen Geist und bringt mein größtes Werk unter die Menschen mit der Sündenvergebung, das Thema. Johannes 20 steht nicht hier. Und für alle gilt deshalb heute, gilt, die Frage ist, ob wir es umsetzen, was in 1. Korinther 14, 1 steht, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber bemüht euch um die prophetische Rede. Doch ein Workshop? Nein, aber eine gewisse Offenheit dafür. Das wäre angesagt. Wichtiger noch als das Reden in Zungen, das wird ja sehr hoch angesetzt, ja, wenn es babbelt und es niemand versteht. Das haben wir jetzt im Alten Testament ja gelesen, das ist gar nicht so dran. Wichtiger als das Reden in Zungen ist das prophetische Reden in verständlichen Worten. Warum, sagt Paulus? Weil es der Erbauung, der Ermahnung und der Tröstung anderer Christen, der ganzen Gemeinde, dient. 1. Korinther auch, 14, 2 bis 5. Jetzt kann das wild zugehen, wenn alle als Propheten reden. Stellt euch das mal vor hier, selbst in unserer kleinen Runde. Und deshalb sagt Paulus dann auch, dass es in Ordnung geschehen soll. Ja? Hat er auch das alles, 1. Korinther 14. Und zum Abschluss schreibt er darum, liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede, wehrt nicht der Zungenrede. Lasst aber alles ehrbar und ordentlich zugehen. Es hat seine Ordnung. Also die Antwort ist nicht, wir machen gar nichts mehr, sondern die Antwort ist, wir machen es in Ordnung. Wir haben die große Verantwortung darüber, ob und wie das große Geschenk von Pfingsten, nämlich das allgemeine Prophetentum, ja, man spricht immer vom allgemeinen Priestertum, nein, das allgemeine Prophetentum in unserer Generation, bei uns persönlich, in unserer Gemeinde Wirklichkeit wird. Wie könnte das aussehen? Das ist meine Hausaufgabe für euch für die Sommerpause. Gott segne euch mit dieser Aufgabe. Amen.